Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Championship Rounds in dieser Woche. Das ist Florian Mann-David, ich bin Sebastian Hackl und wir und unser Podcast, unsere Videos werden präsentiert vom YPSI Shop. Ihr geht auf ypsi-shop.com, wenn ihr Supplements verbraucht, gebraucht, kaufen wollt und holt euch zum Beispiel den Amino-Elektrolyt-Komplex mit Traube-Minze-Geschmack. Ich habe den heute schon zum Training benutzt. Bei uns ist es Montag, der 16.05., der Tag der Aufzeichnung. Wir haben uns gedacht, wir hauen heute noch ein zweites Video raus, weil wir Bock haben, weil wir gut drauf sind. Und ja, ypsi-shop.com, da gebt ihr den Promocode HACKMAN ein, H-A-C-K-M-A-N, und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf die beste Qualität, auf die besten Produkte, auf die besten Inhaltsstoffe, und alle Supplements sind auch getestet. Da ist nichts Verbotenes drin, da ist nichts drin, das ihr nicht zu euch nehmen wollt. Der ypsi-shop ist eure Adresse, der Promocode HACKMAN ist euer Ding, 10% Rabatt. Und ein Teil des Erlöses kommt uns zugute. Außerdem haben wir die Aufforderung bekommen, mal ein deutschsprachiges Buch vorzustellen, beziehungsweise ein auf Deutsch übersetztes Buch vorzustellen. Und in dieser Woche haben wir uns für John Kavanaghs Siege oder Lerne, Win or Learn, entschieden. Das gibt es bei Amazon. Den Link dafür gibt es in unserer Episodenbeschreibung. Es ist ein sehr interessantes Buch, ich bin noch nicht ganz durch damit, sehr viel Information, auf jeden Fall was für MMA-Heads, viele Fakten, viele Einblicke, Didaktisches zum Training, Meinungen von John Kavanagh zum Thema Weightcutting und so weiter und so fort. Natürlich wird auch die Karriere von Conor McGregor beleuchtet. Also das interessiert euch sicher, John Kavanaghs Siege oder Lerne. Den Amazon-Affiliate-Link findet ihr ebenfalls in der Produktbeschreibung. Und wenn das ein paar Leute kaufen, dann kommen auch ein paar Groschen in unsere Taschen, Flo. Und die sind ja wirklich leer. Und das liegt nicht dran, dass da Löcher drin wären. Nee, die sind dick zugenäht. Aber da kommt halt noch nichts rein hier, ne?
Naja. Beständigkeit wird uns sicherlich auch den einen oder anderen Taler zurückbringen. Ob wir die etlichen Stunden, die wir bereits investiert haben, irgendwie refinanzieren, das bezweifle ich zugegeben, aber vielleicht irgendwann in Zukunft. Das hat ja auch Spaß gemacht trotzdem. So ein Affiliate-Link ist schon eine feine Sache. Zahlt ja niemand mehr, wenn man sich das Buch, ne, es ist wirklich eine Empfehlung, holt, bekommen wir halt einen Teil davon und nicht Amazon. Das finde ich wirklich eine Sache, die man unterstützen könnte. Lesen, sowieso eine Sache, die man empfehlen sollte. Klar, dafür braucht man Zeit, aber wenn man die sich nehmen will, dann findet man die auch, zumindest täglich mal irgendwie 10, 15 Minuten. Kann ja ausreichen, und dann hat man fortlaufend Gute-Nacht-Lektüre zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, so ein ganz typischer Moment, wo viele Leute lesen. Die Nächte schlagen wir uns in der Regel nicht nur mit dem Lesen um die Ohren, sondern schauen auch regelmäßig Leuten zu, die in Cages stehen und MMA ausüben. So war das ja dieses Wochenende nicht nur bei der UFC, sondern auch bei Bellator, ja. Eine Organisation, über die wir eher selten sprechen, aber die haben eine wirklich, wirklich gute Karte in London auf die Beine gestellt. War London? Nee, war Paris, ne? Ja. Auf jeden Fall in Europa. MVP, natürlich eines der besten Welterweights, die wir so kennen, unterliegt Logan Storley per Split Decision.
Paris war die Woche vorher, Korrektur, dieses Wochenende war tatsächlich London. Und ja, was du sagst, ist richtig. Der Main Event im Weltergewicht, da besiegt Logan Storley Michael Venom Page durch Split Decision, das muss man sagen. Aber er hat ihn 5 Runden lang zugrunde gerungen, hat nichts Zwingendes gemacht, aber hat ihn einfach komplett kontrolliert in meinen Augen. Und das bestätigt meine Theorie. Ich meine, wer früher immer meine Podcasts gehört hat, der kennt meine Meinung zu MVP. Der schwingt eine technisch feine Klinge, aber um die zu schwingen, braucht er die richtigen Gegner. Und ich weiche seit Jahren nicht von meiner Meinung ab. Und die ist, sie hat da einen ganz, ganz schweren Stand. Usman ist ein Ringer, Covington ist ein Ringer, Chimaev ist ein Ringer, Burns ist ein Ringer, Muhammad ist ein Ringer. Wenn er Glück hätte, würde man ihn gegen Stephen Wonderboy Thompson antreten.
Ja, das wird Spaß machen.
Das wird Spaß machen, aber das ist halt Nummer 8, Nummer 9 in der Division. Ja. Und alle sagen ja immer, der ist Top-Spitze-Champion-Material. Leon Edwards wäre noch ein Striker, ein Top-Striker. Ich sage Leon Edwards,
der klassiert den. Der holt ihn auch runter, glaube ich.
Eben, der clincht den, der holt den runter, der gibt ihm Aufgaben, der stellt ihm Fallen. Natürlich ist Michael Venom Page einer, der Spaß macht. einer, der gut striken kann. Aber ich glaube, seine Beinarbeit ist nicht so unantastbar, dass ihn Letztgenannte auf dem Boden nicht befördern könnten. Und ich sehe ihn auf keinen Fall auf absolutem Elite-Niveau. Er ist mit Sicherheit ein sehr guter Kämpfer. Aber man hat hier gesehen, was sein Kryptonit ist. Er hatte 5 Runden lang keine Antwort gegen das Ringen von Storley. War ein langweiliger Kampf. Scott Coker, der Bellator-Präsident, hat sich auch beschwert, hat gesagt, so sollte man keinen Kampf gewinnen. Das war für ihn einfach nicht in der Absicht ausgeführt, um den Kampf zu beenden, sondern einfach nur, um den Kampf zu verwalten. Da war natürlich auch eine gehörige Portion Frust mit dabei. 100%. Denn Storley als Champion, der verkauft sich halt auch nicht so gut. Ne? Bei dem, der könnte auch mit dem Singlet irgendwie ins Oktagon steigen oder in den Cage eben bei Bellator, weil der will halt einfach nur ringen. Ich glaube, an der Universität von Minnesota war er früher, wie auch Brock Lesnar zum Beispiel. Aber ja, ist ein Brot- und Butter-Ringer und gegen den Brot- und Butter-Ringer, der richtig was kann, hat MVP einen ganz, ganz schweren Stand. Da bleibe ich bei. Ob man es jetzt so sieht oder so, man kann den Kampf so oder so werten. MVP wollte natürlich im Stand was machen. Man hat gemerkt, er will effektiv striken, aber er wurde seiner Stärken ab und an sehr stark beraubt.
Ja, also man hat sich ja immer vorgestellt, es war ja auch klar, es war ein Interimstitelkampf, ne? Weil halt Amosov gerade für sein Land eintritt und in der Ukraine seine Zeit verbringt. Krass auf jeden Fall als amtierender, ungeschlagener nach wie vor Bellator-Champ. MVP kann sehr, sehr froh sein, dass es nicht Amosov war. Denn der hätte den gleichermaßen runtergeholt und wäre da unten deutlich vernichtender gewesen. Long Storley gegen Amosov habe ich aufgeschnappt. Wäre jetzt tatsächlich, der wird ein Rematch sein. Die haben wohl schon mal gekämpft, da hat Amosov folglich gewonnen, da er ja ungeschlagen ist. Hat also eine zweite Chance gegen ihn. Ja gut, Amosov wird jetzt gerade nicht viel MMA trainieren.
War damals übrigens auch eine Split-Decision. Ne? Also es war nicht eindeutig. Und das wäre schon ein Rematch, das ich mir rein faktisch geben möchte. Ich möchte da die Fähigkeiten studieren und möchte den Kampfverlauf sehen. Das würde mich schon interessieren.
Ja, Amosov auch jemand, den ich mir irgendwie wirklich hier und damals schon in der UFC vorgestellt habe. Bin gespannt, ob der wirklich so einen Ringer auch einfach dann wirklich besser bekämpfen kann.
Ja, interessant. Die 4 anderen Main-Card-Kämpfe waren tatsächlich, und da kann man nicht diskutieren, nicht langweilig. Es ist richtig cool, weil Bellator stellt echt alle Highlights, alle Kampfausgänge auf Twitter kostenlos zur Verfügung. Also hier das Video von Fabian Edwards, der, muss mal den Ton ein bisschen leiser drehen, der Lyoto Machida finished. Müsst ihr euch mal ansehen. Dauert 15 Sekunden hier. Zack, da ist er auf Rollschuhen unterwegs, zack, da kommt noch ein linker Haken und jetzt sind schon Schlittschuhe und jetzt ist er schon ins Eisloch gefallen und dann war es das, aus die Maus. Fabian Edwards, ja, der Bruder von Leon Edwards, nicht minder talentiert, möchte ich meinen.
Ja, super Mann, auf jeden Fall. Also auch, ja, sah gegen Vanderford schon besser aus, aber wer sich die Gesichter danach ansieht, cuttet ihn mit Ellenbogen in den Schlussminuten des Kampfes nochmal richtig vom Rücken aus auf. Hat halt wirklich, wie du gesagt hast, einen guten Bruder. Das Gym auch immer mehr Anlaufstelle für Kämpfer, die ja eigentlich aus anderen Gyms kommen. So ein Jay Herbert hat da seine Vorbereitung zum Beispiel auf UFC London gemacht. Man hört immer mal ja, von diversen Briten, dass die auch in Birmingham trainieren, im Renegade. Ist ein cooles Brüderpaar irgendwie. Und auch da, ne, wir sagen immer Eisen schleift anderes Eisen, die werden sich natürlich gut hochziehen. Ja, weiß noch, also keine Ahnung, Fabian Edwards ist, glaube ich, auch so ein lockerer Typ. So. Ich erinnere mich auch an so ein Interview, war so in so einem Leon Edwards-Kampf gegen Nate Diaz, da wird so, keine Ahnung, warum die Frage auspacken, die sind halt beide da, werden so gefragt, ey, ihr beide gegen die Diaz-Brüder, Brüder-Tag-Team, wer gewinnt? Und Fabian Edwards sagt, ja, lass doch nicht solche Szenarien mal irgendwie thematisiert und Leon sagt, we would smoke them. Leon Edwards ist voll im Fight-Mode, der kämpft halt in der Woche, ist voll, keine Ahnung, auf einem anderen Modus. Aber Fabian Edwards auf jeden Fall lacht sich da kaputt. Das ist so eine Szene, an die ich mich gut erinnere, den mal absprechen zu hören. Sympathisch, guter Kämpfer, hat halt bei Bellator noch nicht gereicht für die absolute Spitze so. Aber okay, wir haben jetzt, ne, man kann sich ausmalen, ja, Gegard Mousasi hat Vanderford besiegt, damit bewiesen, Vanderford ist auch nicht der beste Kämpfer, aber er ist halt so irgendwie die 1 oder die 2 und wie gesagt, Fabian Edwards hat gegen den jetzt auch nicht so eindeutig verloren, also die Luft da oben bei Bellator ist auf jeden Fall auch relativ dünn und Fabian Edwards kann auf jeden Fall mitsprechen, Lyoto Machida in seinem Alter kann jedenfalls nichts mehr ausrichten.
Ja, im Mittelgewicht macht Fabian Edwards somit einen Schritt nach vorne. Im Fliegengewicht der Frauen holt sich Kana Watanabe einen Sieg gegen einen großen Namen in Denise Kielholz. Submission, also Sieg durch Aufgabe in Runde 2 per Triangle Choke, und das war auch richtig nice, gibt es ja auch auf Twitter zu sehen. Ja, täuscht da so ein Armbar an oder Arm Triangle, lässt sich rüberrollen und schließt dann oben den Triangle. Und ja, es dauert so 20 Sekunden, dann muss die gute Denise Kielholz einsehen, nee, da komme ich nicht mehr raus, hier wird da richtig zugemacht. Und ja, Kopf nach unten gehalten, das ist immer so ein Schlüssel, ne? Wenn man den Kopf nicht nach oben nehmen kann, wenn man keine Posture bekommt, dann ist auch ein Triangle richtig fest und gleich kommt der Tap mit der rechten Hand, glaube ich, was. Und 3, 2, 1, tap, 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 tap. Ich mag sie nicht mehr, ne? Also das war richtig gut gemacht.
Wenn wir irgendwann Tausende von Abos haben, habe ich auch Zeit, das einzuspielen. Aktuell finde ich die einfach nicht. Jetzt müsst ihr mit Handyvideos leben. Das ist vielleicht auch ein guter Moment, die Leute aufzufordern. Wenn ihr nicht nur Handyvideos sehen wollt, sondern tatsächlich solche Videos eingeblendet haben, verschafft uns die Zeit, verschafft uns irgendwie einen Mehrwert bei dieser Arbeit. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal einfach nur noch 6 Stunden meinem aktuellen Vollzeitjob nachzugehen. Die 2 Stunden würde ich auf jeden Fall auch für solche Dinge investieren. Das Versprechen habt ihr, aber dafür muss natürlich noch einiges passieren. Paul Daly hat seinen letzten Kampf bestritten. Hat ja schon viele Retirement-Fights gehabt. Irgendwie glaubt man es ihm diesmal. Wäre auf jeden Fall ein Happy End. Stoppt Wendell Giacomo. Und ich habe gehört, das war ich habe den Kampf zugegeben nicht gesehen, eine richtig typische Paul Daly-Vorstellung.
Ja, Paul Daly hatte ja auch in der UFC einen soliden Run damals und den Titelkampf gegen Josh Koscheck und hat sich dann nach der 3. Runde in diesem Kampf zu einem Nachschlagen hinreißen lassen und Dana White hat gesagt, ist mir vollkommen egal, wer du bist, du kannst Pound for Pound der talentierteste Kämpfer der Welt sein, du wirst nie wieder für diese Organisation kämpfen. Und Daly ist ein krasser Veteran, also Paul Daly, ich bitte dich, Strikeforce, Bellator, UFC, er hat für alle großen Buchstaben in der Welt des Kampfsports und des MMA gekämpft und denkwürdige Momente geliefert. Viele haben damals gesagt, das ist der vernichtendste linke Haken, den es in diesem Game gibt, kann ich mir nur erinnern. Das klingt mir noch im Ohr, so vor 10 Jahren. Ja, und auch hier kann man 10-Sekunden-Video sehen von Bellator MMA auf Twitter, wie er diesen Giacomo richtig ja, mal hernimmt hier am Zaun stellt, da ist der Ref schon kurz vorm Abbrechen, kommt nochmal hoch und dann ist halt Vintage Paul Daly, die linke zum Körper und dann boom, mit rechts, blitzsauberer Walk-off-Knockout, also das hat für Gänsehaut gesorgt bei mir, also das war nochmal so ein richtiger Moment, so willst du gehen. Chael Sonnen sagt immer, die meisten enden mit dem Kopf unten und mit dem Arsch oben, der endet mit dem Kopf oben und mit dem Arsch da, wo er hingehört, ja, Paul Daly, großer, seine Feinde waren immer die Waage und die Diszipliniertheit. Nicht immer, aber in den Momenten, wo es vielleicht entscheidend gewesen wäre für die Karriere. Trotzdem werde ich ihn gerne in Erinnerung behalten als Kämpfer. Das war schon einer, der immer Spaß gemacht hat.
Auf jeden Fall. Wurde halt davor irgendwie auch ringerisch so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt. Das scheint auch relativ typisch zu sein für seine Karriere, habe ich mal so aufgeschnappt. Ja, für viele Leute, du hast jetzt gesagt, viele denkwürdige Momente, einer der besten Kämpfe, auch wenn er nicht lang geht, Nick Diaz, Paul Daly, macht auf jeden Fall Spaß, kann man nachholen, wenn man den noch nicht geschaut hat.
Wunderbar.
Und ja, irgendwie alles sehr erfolgreiche und auch erfreuliche, das Wort wollte ich eigentlich sagen, Momente, die man da gesehen hat, aber sie kommen natürlich nicht daran, dass Daniel Weichel in der ersten Runde Robert Whiteford K.O. schlägt. Wurde man nach meinen Lieblings-MMA-Kämpfern gefragt, war komplett überfordert mit der Frage, also mit der Antwort auf diese Frage. Und hat irgendwie mir so gedanklich zurechtgesponnen, okay, für deutsche Leute route ich in der Regel so ein bisschen mehr mit. Und Daniel Weichel war einer der ersten Namen. Auch wieder, ne, irgendwie meine Platte springt auf jeden Fall. Aber wieder kann ich sagen, wer was gegen Daniel Weichel hat, irgendwie verstehe ich es nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein. Wir sind nicht gleich, wenn das der Fall ist. Für den Veteranen freut man sich auf jeden Fall immer wieder, dass der halt wirklich auf diesem Niveau noch so gut funktioniert. Wie gesagt, Erstrunden-K.O., nichts abbekommen, glaube ich. Robert Whiteford, wie ich so aufgeschnappt habe, ich habe zugegeben, die Bellator-Landschaft nicht so krass auf dem Schirm, aber auch kein Niemand, gegen den muss man erstmal gewinnen und Daniel Weichel lässt es einfach aussehen.
Ja, ich suche gerade noch nach dem Clip, da ist er, schön, jawohl, ist gleich gefunden. Manche haben gesagt, ein bisschen früh gestoppt. Ich glaube nicht, wenn man sieht, wie unkontrolliert Whiteford da durch den Cage taumelt. Hier haben wir nochmal die Szene, auch mit so einem 15-Sekunden-Clip. Weichel kommt halt rein und landet eine 5, 6, 7, 8er-Kombination. der Gegner fällt einfach zu Boden, weiß gar nicht, wo er ist und der Ref sagt, nee, ich muss nicht mehr sehen. Das geht, glaube ich, ganz in Ordnung. Es ist halt ein geiles Bild, ne? Wenn er da auf dem Cage sitzt, muss man schon sagen. Also was der Mann für MMA Deutschland geleistet hat, stabil.
Auf jeden Fall, ja. Wie ich erzähle es immer wieder, so wer die, sich die ersten Kämpfe ansieht, die auf den Records einfach nur und auch die Erzählungen dazu, da gab es halt MMA in Deutschland noch nicht. Dann musstest du halt zu einer Zeit, wo du Leuten MMA nicht erklären konntest und dann hieß es halt irgendwie im Käfig und du darfst alles und jeder war so, was, wie verrückt ist das? Und der ist halt irgendwie nach Luxemburg, nach Dänemark, nach Schweden und so gejettet, weil es hier einfach keine Veranstaltungen gab. Und das sieht man ja heutzutage gar nicht mehr. Irgendeine Veranstaltung findest du schon im eigenen Land. Die gab es hier gar nicht. Und dann halt zu sagen, als absoluter Pionier, gut, dann gehe ich halt irgendwie ins europäische Ausland und versuche da mein Glück. Das ist schon crazy, wirklich. Also natürlich auch sicherlich zu Zeiten, die keine Ahnung von Weightcut und immer der Außenseiter und sicherlich auch teilweise ein bisschen skurrile Punkteentscheidungen, wie das häufig so ist auf kleinen Veranstaltungen mit Ausländern, aber scheiß drauf, ich will das irgendwie machen. Das ist schon, also Pionier, es trifft es einfach perfekt.
Wegbereiter, voll. Würde ich auf jeden Fall sagen. Mega Respekt, falls er das irgendwann mal hört, falls wir irgendwann mal 1000 Abonnenten haben oder mehr. Daniel Weichel, bist ein stabiler Typ auf jeden Fall. Einen Moment möchte ich noch ansprechen, möchte nicht zu viele Dinge sagen. Ja, Charlie Ward, Teamkollege von Conor McGregor, hat Alan Carlos besiegt, könnte man noch sagen. Aber es ist was Historisches passiert und zwar im Weltergewicht bei den Prelims hat Oliver Enkamp Mark Lemminger besiegt und zwar per Buggy Choke. Und das habe ich tatsächlich auch noch nie in einem MMA-Kampf gesehen.
Ich habe auch keine Ahnung, was es ist.
Und ja, praktisch Endcamp schmeißt einen Wheel Kick und fällt zu Boden und da beginnt dieser Clip. Jetzt pass auf, ich zeig's dir. Zack. So, der verpasste Wheel Kick, er fällt zu Boden. Der Gegner ist ja nicht in der Side Control, weil da ist noch ein Bein dazwischen und das ist verheerend, dieses Bein. Ne? Jetzt pass auf. Buggy Choke sitzt. Klack, der Kopf da ab.
Ja. Mach nochmal bitte.
Ich mache sie nochmal rein. Also, wir starten nochmal von vorne. Es beginnt mit dem verpassten Wheel Kick, fällt zu Boden und es ist keine Side Control. Das Bein ist noch dazwischen.
Ja, deswegen bin ich verwirrt. Was macht das linke Bein?
Es kommt praktisch wie in einem Triangle drüber und mit dem Arm greifst du rein.
Und schockst letztendlich schon mit dem Arm. Die Beine kontrollieren den Körper,
genau.
Halten den bei dir.
Die Beine drücken den Kopf weg in den Arm rein sozusagen. Und das ist halt super selten, ne? Weil auch diese Position, gut, auch wenn du das Bein reinbekommst, aber der kann dich halt schon nochmal rüberdrehen oder stacken und dann passiert da außen rum. Da ist einfach der oben liegt, im Vorteil. Sagen wir es, wie es ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber dann den Choke so schnell rauszuholen, Junge, you got me curious. Also den nächsten Kampf will ich auf jeden Fall sehen. Wer weiß, was der noch so für Tricks aus dem Ärmel schüttelt.
Nicht schlecht. Ja, lass uns zu News kommen. Vielleicht Events hatten wir nicht. Wir wollen ja auch nochmal so ein Kurz-Preview machen. Das wird auch einfach mitten in der Folge verarbeitet, würde ich vorschlagen. So viel, glaub ich, macht man nicht zur nächsten Fight Night. Und so viel News habe ich auch gar nicht. Ich habe letztendlich drei Nachrichten bei mir. Eine ist keine wirkliche Nachricht. Dustin hat irgendwie ein bisschen Beef auf Twitter. Schreibt irgendwie, ja, von mir aus Colby Covington, 30. Juli, ich bin bereit, International Fight Week. Der wiederum hat ihn ja gefordert, Dustin Poirier wäre offenbar echt bereit, ins Welterweight zu gehen, entgegen seiner Aussagen zuvor, dass er Covington ja keine Bühne geben will, keinen Bock hat auf diesen diese Kopfschmerzen, will halt irgendwie das böse Blut und diese PK, das will ich mir nicht antun, aber inzwischen doch, scheint irgendwie hitzig zu sein und Colby Covington da doch zu akzeptieren. Der wiederum hat man nicht angenommen, aber es haben sich einige andere Welterweights gemeldet. Ich habe zwei auf dem Schirm, gegebenenfalls waren es mehr. Steven Wonderboy Thompson sagt, ey, ich würde dich gerne willkommen heißen. Meine ich natürlich nur respektvoll, irgendwie auch Hashtag respectfully. Und Dustin Poirier schreibt auch nur drunter Respekt. Keine Ahnung, ob wir wirklich den Kampf dieser absoluten Good Guys sehen. Und was ich noch mitbekommen habe, wo ich mir dachte, Dustin, heißes Eisen, Sean Brady schreibt auch, ich habe auch keinen Tanzpartner, ich heiße dich hier gleichermaßen gerne willkommen. Und Dustin schreibt irgendwie drunter, so, weiß nicht mehr, sinngemäß, du kannst es gerne auch bekommen.
Ich mir dachte, get it too.
Puh, Sean Brady ist ein Name, so, das ist halt kein, jeder kennt den, das wird groß, weil halt Bad Guy gegen Good Guy oder halt absoluter Good Guy gegen absoluten Good Guy, wie bei Wonder, bei Thompson, sondern ja, Dark Horse ist vielleicht auch ein bisschen Understatement, aber du weißt, was ich meine. So high risk, pretty low reward, so. Mhm. Gefährlich. glaube auch nicht, dass er es wird, aber krass, dass er auch so jemandem sagt. Aber gut, wenn man dann auf Twitter Welle macht, muss man, glaube ich, auch einfach zu allem Ja sagen. Muss ja nicht gleichermaßen am Telefon mit der UFC genauso heißen.
Ich habe sehr gerne die Sachen gelesen, die man derzeit über Tony Ferguson liest.
Das stimmt. Also
er plant sich tatsächlich wieder einem Camp anzuschließen mit Head Coaches und er will auch wieder so eine Führungsperson, die ihn explizit coacht. Und das habe ich ja, ja du ja. auch, glaube ich, ne, vor Ausgaben immer gesagt. Wir haben das Gefühl, er hat nicht Leute um sich, die für ihn die Struktur übernehmen. Die sagen, heute machen wir das. Im letzten Kampf hast du das falsch gemacht, deswegen machen wir morgen das. Das hat gefehlt, das will er korrigieren, das hat er eingesehen. Das ist nicht alltäglich bei Tony Ferguson, dass er sagt, ich habe was falsch gemacht, ich will es korrigieren. Und ich habe heute gelesen, dass er auf Twitter auf Charles Oliveira geantwortet hat. Hm. Charles Oliveira hat ihm ja angeboten, nach Brasilien zu kommen, bei Shoot the Box zu trainieren.
Ich kann keine Tony Ferguson-Tweets lesen, das schaffe ich nicht.
Ja, ich mach's für dich, junger Padawan, kein Problem. Die Macht ist stark in mir. Alt ich bin, aber die Macht ist stark in mir. Und er hat gesagt, ja, er müsste sich das überlegen, weil er sieht sich in der Zukunft nochmal gegen Oliveira kämpfen, was ich fast schon wieder geil finde. Also, du bekommst den aus dem Octagon, ja, aber du bekommst das Octagon niemals aus ihm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Immer ein Fighter bleiben und dass er das... Das ist schon krass, so diese Einstellung zu haben. Da muss man irgendwie schon denken, wow, ich gönne dir einfach irgendwie so den nächsten Sieg. Aber ich weiß genau, wenn du einmal gewinnst, hast du wieder Blut geleckt und willst wieder angreifen. Ja, so. Ich möchte eigentlich so einen versöhnlichen Abgang schön langsam und leise sehen für Tony Ferguson aus der UFC. Aber er sagt halt, er hat Respekt vor Charles Oliveira, aber er weiß nicht, ob er mit ihm trainieren will, weil wer weiß, vielleicht kämpfen wir ja wieder gegeneinander und dann weiß der, wie ich kämpfe. Das ist schon auch irgendwie geil, die Einstellung. Aber ich glaube, er ist mental wieder an einem besseren Ort.
Ja.
Er hat es kapiert, dass es nicht bringt, nachts um 11 alleine auf der Straße zu laufen und du musst mit Leuten arbeiten. Und du musst Leute dich korrigieren lassen. An jeden da draußen. Das geht mir in meinem Leben nicht anders. Wenn ihr irgendwo feststeckt in der Sackgasse, in der Arbeit, beim Hobby oder irgendwo in der Beziehung, einfach mal hören, was denken andere drüber und einfach mal so die Meinung von anderen auf sich wirken lassen. Man muss sich nicht verdrehen und verbiegen und alles annehmen, was andere sagen. Aber es ist manchmal ganz heilsam, so ein bisschen Feedback von außen zu bekommen, mal zu sehen, wie sehen andere, kann ich vielleicht was draus machen? Kann ich mir was rausziehen aus dem, was die sagen? Vielleicht ist es auch Schmarrn, aber ich glaube, für Tony Ferguson ist es kein Schmarrn, sich einen Trainer zu holen und in einem Camp zu trainieren mit Kämpfern in seiner Gewichtsklasse. Und ja, die Meinung habe ich, wie du, seit Monaten.
Wie kann das
aber jetzt hat er es selbst eingesehen.
Wie kann das doch Unfug sein? Er hat auch ein Interview bei Submission Radio gegeben. Eine Stunde lang tatsächlich haben die in einem Mikrofon. Er macht seine Kamera nicht an, das ist ein bisschen eigenartig. Die beiden mit Kamera, er Standbild. Irgendwie ein bisschen eigenartig. Ich habe mir auch nur eine Viertelstunde maximal angehört. Aber er wirkt wirklich an einem guten Ort. Und er wirkt überraschend reflektiert. Spricht über den Kampf, hat gesagt, wir haben jetzt schon wirklich auch analysiert, spricht auch davon, ich wollte das eigentlich nicht gucken, aber ja, na klar, ich habe mir jetzt dann auch wirklich den Kampf konzentriert angeschaut, wir sind wirklich am Analysieren und natürlich auf den Tony Ferguson Art, du hast jetzt nicht den irgendwie reflektiertesten Typen der Welt da sitzen, aber du hast wirklich dieses Bauchgefühl, Mindset passt gerade eigentlich einigermaßen bei dem, das tut gut. Wirklich. Die schaffen es auch irgendwie einleiten, sprechen ein bisschen über Tattoos, weil er gerade irgendwie im Tattoo-Studio ist. Und da weiß ich nicht, machen die irgendwie eine gute Stimmung. Tony Ferguson wirkt da irgendwie auch redewillig, unterhält sich recht offen mit denen. Der war ja nicht immer mit den Medien so oder ist regelmäßig nicht so, hat keinen Bock auf die. Aber es ist ein Interview, das auch nochmal Einblicke reingibt. Wahre Tony Ferguson-Fans können da ja mehr als eine Viertelstunde hören.
Hundertprozentig. Hast du gesehen, der Sohn von Evander Holyfield war minus 10.000 Favorit bei seinem letzten Kampf und wird übelst geflatlined. Also richtig hingestreckt. Der ist gefallen, das habe ich auch ganz selten gesehen. Der ist gefallen und ist auf seinen Arm gefallen und auf dem Arm liegen geblieben und nimmt den Kopf so hoch und merkt gar nicht, dass er erstmal den Arm rausziehen sollte. So und ist total betröppelt. Ich habe auch ein Video gefunden bei Thriller Fight Club.
Minus 10.000.
Minus 10.000 Favorit. Das kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe, dass ein minus 10.000 Favorit so verliert und dass er überhaupt verliert. Aber egal, hier ist das Video dazu. Boom, fällt hin und liegt auf seinem Arm. Siehst du einen Handschuh rausgucken? Liegt auf seinem Arm und blickt sich so um und schaut in die Kamera, Leute, und redet mit dem Ref. Und ganz komisch, der Arm ist irgendwie so in einem Winkel verbogen, keine Ahnung, nichts mehr gecheckt. So fand ich ganz, ganz krass. Ja, wahrscheinlich.
10.000, da will man ja fast schon einen Dive machen. Keine Vorwürfe. Aber mit dem Arm noch.
So divest du nicht. So willst du nicht diven wie er. Da war kein Wasser im Pool.
Also. Ja, krass. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen.
Gegner war, also er hat eine 9-0 Bilanz, Gegner war einer mit einer 6-5 Bilanz.
Hat halt
also wenn einer den Dive macht, eher. Dann denkt man, ist es der 6-5er, ne? Also, ja gut, vor jetzt hat er 7-5.
Nee, krass, schaue ich vielleicht nochmal irgendwie mir auch nochmal ein bisschen was zu an. Ja gut, ist auch keine wirkliche Nachricht. Ich habe mitbekommen, dass Gregor Gillespie aus dem Fighter-Pool rausgenommen wurde. Bedeutet nicht, dass er wirklich aus der UFC geworfen wurde, sondern wegen Inaktivität. Äußert sich auch direkt dazu, ja Leute, es ist wahr, aber das liegt an mir, nicht an der UFC. Das heißt nicht, dass ich gekündigt wurde. Ich bin weiterhin Teil dieser großartigen Organisation. Ich habe viele Kämpfe nicht angenommen. Viele Leute haben auch abgesagt. Nach 12 Monaten Inaktivität wird man halt rausgeschmissen. Aber macht euch keinen Kopf, ihr seht mich wieder. Dementsprechend eigentlich nicht der Rede wert. Eine Sache, die ich sehr traurig irgendwie gelesen habe, weil es, glaube ich, echt ein guter Mensch ist. Chris Barnett verliert seine Mutter nach 3-monatigem Kampf gegen Enzephalitis, eine Entzündung des Gehirngewebes. Das Heavyweight, sehr, sehr muntere, immer gut gelaunte, stets lachende Heavyweight werden wir vorerst vermutlich nicht sehen. Tut mir auf jeden Fall leid. Weiß auch gar nicht gut, ob ich es hier erwähnen sollte, aber doch, ist irgendwie eine Erzählung, die halt auch zu den Fightern gehört und wir wollen ja auch irgendwie alles erzählen, was eben dazugehört. Gegebenenfalls wundern sich Leute, ah, der Dicke, der hat bestimmt gerade nur Burger gefuttert, deswegen kämpft er jetzt erstmal nicht mehr. Nee, der ist, glaube ich, mit dem Mindset nicht ganz so beim Kämpfen. Cooler Typ, auch voll unterschätzter Typ, kommt aus so einer Kampfsportlerfamilie, auf jeden Fall auch beide Eltern Taekwondo und Karate aktiv.
Ja. Wünscht man ihm viel Kraft irgendwie, ne, bei so einem Moment. Ich war am Wochenende, klingt das ganz blöd, in so einem Kindermusical mit meinen Kindern. Man muss so dankbar sein. Ey, meine Kids sind gesund, die schreien und singen und tanzen. Ey, meiner Frau und mir geht's gut, meine Eltern sind gesund. Ey, eigentlich muss man da schon aufhören. Ey, mehr brauchst du nicht im Leben.
Ja.
Alles andere geht schon irgendwie. Ein Auto kann kaputt sein, kann man sich reparieren oder ein neues kaufen. Wo du in einer Wohnung oder in einem Haus wohnst, in Deutschland ist jeder einigermaßen sicher, hat jeder heißes und kaltes Wasser. Aber Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, das Allerwichtigste im Leben. Ja, muss man dankbar sein, jeden Tag. Wenn man in den Spiegel schaut, 2 Arme, 2 Beine, check, let's go.
Vor allem 3-monatiger Kampf, ne? Der hat vor 90 Tagen diagnostiziert bekommen, ey, dein Gehirngewebe ist entzündet, heute ist sie tot, so crazy. Ja. Kann schnell gehen, tut mir auf jeden Fall leid. Was ich auch sehr eigentlich nicht verwundert, also ich habe es schon so ein bisschen stutzig wahrgenommen, was hat danach Sinn gemacht, weil er seinen letzten Kampf ja irgendwie auch klar verloren hat und das so ein wirklich großer Kampf war. Amir Khan hat einfach auf Instagram seine Karriere beendet. Sag's war's langsam. Ja, den letzten Kampf, ich weiß gar nicht mehr, war auf jeden Fall ein heißer Sinterkampf in England. 2 gute Leute hat er auf jeden Fall verloren. In einem richtigen Banger sind da wirklich ordentlich vorwärts gelaufen, hängt dann irgendwann in den Ringseilen, bekommt zu harte Treffer. Ref bricht das Ding ab. Ich glaube, er hat noch so ein bisschen irgendwie angezeigt, hey, es war doch zu früh, aber er hat da schon ordentliche Funde bekommen. Und folglich vermutlich einfach gesehen, es reicht nicht mehr für die absolute Spitze. Vor allem habe ich ja auch wirklich schon so ein Star-Dasein aufgebaut. Also, ich glaube, ausgesorgt hat der Mann. Ich glaube wirklich, wenn du auf so einem Niveau funktioniert hast, sind halt deine Ambitionen dann auch. Wenn dann weiterhin auf dem Niveau kämpfen. Also ich habe ja immer mal gesagt, vielleicht tut es einem, was weiß ich, Cody Garbrandt gut, wenn der irgendwie der Star von LFA oder whatever wird, aber also einerseits glaube ich, bringt das nicht jedem was, sondern viele Leute wissen natürlich auch, ja komm, das ist jetzt irgendwie der Plan C, eigentlich wollte ich in der UFC oder war schon in der UFC funktionieren oder Amir Khan wollte halt Weltmeistertitel gewinnen. Und ich glaube, glücklich machen tut es halt nicht jeden. Und das muss ja auch erstmal klappen. Amir Khan will die Reise offenbar nicht mehr gehen, hat gesagt, ne?
Ja, wenn man auf den Rekord blickt, macht es schon irgendwie Sinn. Ich meine, er ist Mitte 30 und du siehst, klar, die ihn stoppen, sind Canelo, Terence Crawford und Cal Brook. Das sind Elite-Boxer, aber sie stoppen ihn.
Na, eben.
Er wird böse K.O. geschlagen. Und dreimal in den letzten 6 Kämpfen K.O. geschlagen. Ich sag, ich habe Respekt, wenn jemand so eine Entscheidung trifft. Der wirkt körperlich noch so fit, aber der hat 40 Profi-Boxkämpfe auf dem Konto und die letzten 3 Niederlagen von seinen 6 insgesamt kommen halt vorzeitig zustande. Wird da irgendwie in Runde 6 jedes Mal gestoppt.
Ja.
Ist mit Sicherheit nicht unvernünftig zu sagen, nee, ich hänge die Dinger an den Nagel, ich habe einiges erreicht und das hat er ja auch.
Wir wissen, wie das im Boxen ist. Vielleicht macht er in 3 Jahren nochmal einen Moneyfight, aber ambitioniert, jeden Tag im Ring, vorher ist nicht der Plan. Stand jetzt hat er die Handschuhe wirklich an den Nagel gehangen.
Ja.
Wäre alles an News, was ich so mitgebracht hätte. Ich hätte noch ein paar Kämpfe mitgebracht. Der Vollständigkeit ist ganz halber, weil er neben Dana Abad Gerell einer meiner Championship Browns Maskottchen sind. Mein inoffizieller Pick von Fighters to Watch für 2022, David Onama, kämpft am 9.7. wieder gegen Austin Lingo. Guter Gegner auf jeden Fall.
Ja.
Aber auch Onama macht das schon. Natürlich nicht der Rede wert. Jim Miller, das ist was für dich, kämpft gegen Bobby Green am 2.7. UFC 276. Legende gegen Legende. Jim Miller auch vor ein paar Wochen bei Joe Rogan gewesen. Hat da, bin noch nicht weit, ich höre irgendwie so gefühlt jeden Tag 5 Minuten, so wenn ich irgendwie mal gerade was mache. Sind dann halt 10, aber ich habe noch nicht viel gehört. Hat da erzählt, dass er noch nie operiert wurde. Das fand ich super krass. Der ist so komplett verletzungsfrei, seine Karriere.
Hat er diesen Zeckenbiss, ne?
Ja, das schon, natürlich. Ganz, ganz krass. Erzählt er auch detailliert drüber, sehr, 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 sehr heftig, was er da erzählt. Also wirklich mit Erbrechen ohne Ende. Und Silvester habe ich irgendwann, ja, keine Ahnung, alle anderen sind feiern und ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt und so. Übel, was der da erzählt. Auch, er hat auch erzählt, wie USADA eingeschlagen hat und er halt einfach voll abgenommen hat und voll viel Nachricht bekommen hat, Post-USADA, ne, jetzt siehst du mal, und er hat eigentlich nur erzählt, ja, ich habe kein Essen bei mir halten können, ich habe durchgehend gereiert, so, deswegen war ich so dünn. Crazy auf jeden Fall, wie der über die Krankheit erzählt, aber so, abgesehen davon, also er hat halt alles Pech kanalisiert mit diesem Zeckenbiss bekommen, ist der richtig verletzungsfrei, hat gesagt, einmal hier, er nennt den Knochen, egal, jedenfalls hier hatte der mal einen Bruch von einem Knie von Dan Hooker, aber da wurde halt nicht operiert.
Orbitalknochen.
Ja, er sagt einen anderen Begriff, keine Ahnung, ich habe es mir aufgeschrieben, keine Ahnung.
Tibia ist Schienbein.
Ja, Tibia ist Schienbein, genau, ähnlicher Begriff, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Doch, tue ich. Ja, guter Legendenkampf auf jeden Fall, also ich mal da, auch wenn Bobby Green natürlich in seinen letzten Kämpfen gut aussah, auf jeden Fall mal ich gute Chance, Sinus nennt er ihn einfach, keine Ahnung, nie gehört als Knochenbegriff.
Weil Sinus ist doch ja an der Nase, dachte ich.
Er zeigt hier und sagt Sinus. Kein Plan. Ja, fand ich jedenfalls krass, dass der Mann wirklich 39 UFC-Kämpfe noch nie eine OP hatte. Und halt auch immer wirklich einen guten Kampfstil hatte. Also, der ist ja noch fresh. So, für sein Alter und für die Ringzeit funktioniert er schon noch echt. Bobby Green ja, gleichermaßen.
Bobby Green ist länger.
Ja.
Und mit diesem langen Jab da halt überlegen.
Aber Jim Miller ist auch ein ganz guter Counterpuncher.
Mhm. Und am Boden sehr beschlagen. Unfassbar viele Submissions und ein tiefes und breites Repertoire. Mit Sicherheit ein interessanter Kampf. Und da muss man ja schon vor Respekt erstarren, wenn man das schauen kann. Also Jim Miller kämpft immer noch in der UFC. Wir sind im Mai 2022. Also, und Bobby Green ist sowieso Mr. UFC, also ist der Company Man. Wenn du Dana White bist, den hast du auf Kurzwahl. Der nimmt jeden Kampf an, der sagt immer ja, der tut alles für diese Organisation. Ey, solche Leute brauchst du einfach. Und, ja,
und ich finde es ein gutes Matchup. Und die passt, das passt zueinander.
Nicht Green für mich Favorit, aber,
ja, aber
das ist Jim Miller, verdammt.
So alterstechnisch, irgendwie karrieretechnisch, finde ich sehr fair. Was mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat, zu lesen, dass Vincenzo Luque gegen Geoff Neal kämpft. 6. August. Wird, glaube ich, auch ein gutes Tänzchen im Welterweight. Wir haben noch Brandon Moreno geplant gegen Kai Kara-France. Oh. Figueiredo 4 kommt nicht, sondern der Titelkampf für den kleinen Neuseeländer ist da. 30.07. UFC 277 soll das stattfinden.
Wow.
Das ist schon echt krass. Grappling-technisch natürlich Moreno deutlich besser, aber Kai Kara-France hat fürs Fliegengewicht schon gute Knockout-Power. Moreno gegen Figueiredo aber auch bewiesen, dass er gut einstecken kann. Kai Kara-France gegen Askar Askarov aber auch, dass er cool bleiben kann, wenn er mal in eine brenzliche Situation grappling-technisch kommt. Das wird ein gutes Ding, glaube ich. Und Dann hätten wir noch zwei Kämpfe für UFC London, die dazugekommen sind. Und zwar einmal Paul Craig gegen Volkan Özdemir. Nice. Wir haben letztens noch darüber gesprochen, als Anka Lahav Smith angesetzt wurde, weil die beide für Paul Craig denkbar waren. Wer wird es denn jetzt für Paul Craig? Es wird Volkan Özdemir in London. Und Mandy Böhm hat wieder einen Kampf. Zu guter Letzt gegen Victoria Leonardo. 8-4 Rekord. Insgesamt 0-2 in der UFC. 23.07. in London. Ich kenne die Frau nicht, muss ich so ehrlich sagen. Und ich habe mich Zeit nicht gefunden, nicht vorbereitet. Ich kann dir nichts zu ihrem Stil sagen.
Ja.
Aber so rein auf dem Papier sieht es machbar aus.
Jemand außerhalb der Top 15 mit einem 0-2-Rekord wird jetzt nicht mit super Selbstbewusstsein reinkommen. Ist die ideale Voraussetzung, um echt Daumen und große Zehen zu drücken, dass eine deutsche Kämpferin einen Sieg holt in der UFC. Würde mich unfassbar freuen. Und wäre auch wirklich, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, so ein kleiner Stein, der von meinem Herzen fällt. Brauchen da mal wieder so eine Fahne auf der Landkarte. Ey, kann doch nie angehen. Wo kommen wir hin?
Also macht dir nicht zu viel Druck?
Ja, ich nicht, ja.
Aber ja, also ist halt schwierig, dass da irgendwie aus Deutschland heraus auch immer, du bist unser Repräsentant, du repräsentierst Germany, ja. MMA so.
Aber ey, als Nowitzki in der NBA gespielt hat, hast du auch hart für Nowitzki geroutet, ey.
Natürlich.
Weißt du, als er verabschiedet wird und der Coach der gegnerischen Mannschaft nimmt sich das Mikro und holt ein Timeout. Nein. Und also, wieso jetzt Timeout? Liegt doch vorne, will er uns jetzt irgendwie vorführen oder so. Und die ganze Halle auswärts steht auf und applaudiert für Nowitzki. Ey, da hatte ich schwer Pipi in den Augen. Da musst du ja alles aufwenden, um da nicht loszuholen, Alter. Das ist schon cool, wenn man jemanden hat, wenn du aus so einem Land bist, das kein Basketball ist. Das ist auch kein MMA-Land. Sind wir doch mal ganz ehrlich, ne? Also wenigstens kein prädestiniertes. Und dann hast du da einen oder eine, der die Flagge hochhält und da aufmischt. Ey, da ist man, das ist wie bei einer Fußball-WM. Da haben alle ihre komischen Dinger an den Außenspiegel und Fahnen an den Hinterfenstern und so. Auch wenn es ein bisschen cringe ist, aber ich verstehe es irgendwie schon, wo es herkommt. Es ist was Schönes.
Ja, also du kennst auch meine Meinung zu Patriotismus, aber natürlich hat es auch was Schönes. Also du siehst dann halt auch tatsächlich so WMs vereinen auch so ein bisschen. Also du siehst dann halt auch irgendwie die Jungs mit Migrationshintergrund alle stolz Deutschland repräsenten. Also nicht, dass sie es sonst nicht tun. Ich bin jemand, der aus einer Region kommt, wo wirklich, also keine Ahnung, Frankfurt, das ist, glaube ich, so die migrationsreichste Region hier. Das sind 20 Kilometer. Natürlich schwappt das auch nach Wiesbaden. Ich glaube, in Frankfurt leben 180 verschiedene Nationen. Voll die Multikulti-Stadt. Für mich ist es nichts Außergewöhnliches, aber für viele Leute halt doch. Und ich weiß, da läuft halt irgendein Werner, ein Rainer und ein Otto vorbei, und denken, die haben alle schwarze Haare und alle feiern sie für Deutschland, ist ja schön. So ist es leider Gottes.
Ja, es ist was vereint und was, wie gesagt, bei mir ist halt auch so, ich kenne Mandy halt richtig gut. Also wir haben ein paar Mal miteinander kommentiert, die war x-mal in meinem Podcast, mit der wirklich private Gespräche über Familie und so geführt. Die bedeutet mir was. Und auch wenn Peter jetzt wieder kämpfen würde, Peter ist auch jemand, den ich sehr schätze. Niklas ist ein super Typ. Ich wünsche dem wirklich, ich sage das nicht einfach so. Ich hänge da ein bisschen mit dem Herz dran, muss ich sagen. Also ich hoffe, was heißt ein bisschen? Das ist Sekundenkleber. Also ja, echt, Zeit wird's jetzt. Aber egal. Emotional.
Ja, vollkommen zu Recht. Du, ich verstehe das ja, gänzlich. Lass uns dennoch um die, glaube ich, relativ kurze Folge zu beenden, auf Frauen eingehen, die sich nichts mehr beweisen müssen, weder dir noch mir noch sich selbst und vor allem auch nicht der UFC. Holly Holm bestreitet ein Main Event auf der nächsten UFC Fight Night.
Yep.
Eine Kämpferin, die ja irgendwie schon alles gemacht hat, alles gesehen hat, alles gewonnen hat. Dieses Jahr noch, Anfang des Jahres, in die Boxing Hall of Fame aufgenommen worden. Boah, wer sich Box-Highlights von Holly Holm ansieht, die hat Schlachten schon alle im Boxen gemacht, dann ja noch im Kickboxen.
Und auch dann teilweise böse ausgenockt worden, ne? Also
voll. Und dann wird sie auch noch im MMA sehr, sehr erfolgreich. Vermutlich einer der legendärsten Momente überhaupt. Also, wenn es so
ein Titelgewinner angeht. Einen Knockout aus der Geschichte des Frauen-MMA nennen musst. Welchen nennst du?
100%.
High Kick von Holly gegen Ronda und 60.000 reißen das Dach weg.
Ja.
So, also das ist der Knockout in der Geschichte der Frauen. Und Holly Holm, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin ein riesen Holly Holm-Fan. Ich finde alles, was Holly Holm macht, was sie sagt, wie sie sich gibt, wie hart sie arbeitet, die ist 40, verdammte Axt. Sie hat einen Sixpack, die ist in Shape. die kommt immer, um zu kämpfen. Boxweltmeisterin, klasse Kickboxerin, am Boden mittlerweile richtig gut. Vorzeigeprofi, wenn du Holly Holmes Instagram-Videos siehst, ey, die macht an Ringen Muscle-Ups. Und zwar nicht ein oder zwei, das sind 5er-6er-Serien. 99% der Männer da draußen schaffen das nicht. Das ist ein absolutes Tier und das meine ich nur positiv. Und ich habe die noch nie irgendwie abfällig oder respektlos sich gegenüber einer Gegnerin äußern hören. Holly Holm ist the real deal und ich freue mich brutal, dass sie kämpft am kommenden Wochenende.
Ich mag sie auch. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe letztens irgendwie mal kritische Stimmen zu ihr gehört. Irgendwas ist da auch aufgekommen. Aber das war nur so Holly Holm trainiert mit irgendwem, der mal was Doofes gesagt hat. Also heißt nicht, dass... Ich glaube, die Frau selbst, die passt wirklich menschlich sehr, sehr gut.
Wir können gerne mal Katharina Lehner in den Podcast holen. Die hat lange und viel mit Holly Holm trainiert und ich sage nur gute Dinge über Holly Holm. Und dass sie als Trainingspartnerin auch richtig, richtig Gas gibt und die komplette Gruppe animiert und mitreißt. Und ich meine, bei Jackson Winklejohn, jeder kennt diese Videos und Bilder, wo Sprinttraining am Samstagvormittag auf dem Programm steht. Und da sind halt John Jones und diese Leute und die sprintet mit denen schön den Berg hoch. Und das ist krass. Also Einstellung und Physis, also ist halt ein Total Package für mich.
Ja, voll. Und die, also die, keine Ahnung, die überlebt ja quasi auch schon Generationen von Kämpferinnen. Also keine Ahnung, eine ewig lange, ihre gefühlt beste Freundin Michelle Waterson, der siehst du halt langsam auch mal irgendwie das Leben an und irgendwie körperlich baut sie ab und irgendwie, glaube ich, verbringt sie weniger Zeit im Gym und sieht nicht mehr so fit aus wie vor Jahren noch. Holly Holm. Immer wieder sehr definierte Schultern, krasser, ja generell krasser Oberkörper, trainierter Bauch, hast du das Gefühl, da kannst du bis heute wirklich noch Bodykicks geben, die nimmt sie, die kann dich ausnocken mit der Muskulatur. Dass die Technik hat, vor allem natürlich gute Kicks zeigen kann, das wissen wir alle.
Vor 21 Jahren ihren ersten Weltmeistertitel im Kickboxen gewonnen. Vor 21 Jahren, weißt du, was das für eine Bugwelle an Erfahrung ist, die da reinkommt? Brutal. Da noch dabei zu sein im Alter, ist super inspirierend für mich. Also höchsten Respekt. Respektstufe 10 ist das bei mir von Holly Holm.
Verstehe ich. Caitlin Vera ist aber auch schon auch eine grimmige, massige Gegnerin, die sie da vor sich hat. Harter Test, natürlich, wenn man noch so weit funktioniert und ja auch immer wieder Siege einholt. Ne? Irene Aldana besiegt, Pennington besiegt, davor gegen Nunes verloren, okay. Und Megan Anderson, das ist eine richtig krasse, große Frau, besiegt. Holly Holm fährt ja wirklich Sieg nach Sieg eigentlich ein. Dann musst du halt auch gegen die Killerinnen der Division kämpfen. Caitlin Vera ist schon auch grimmig. Geht auch, glaube ich, viel auf Grappling. Ne? Ich glaube, die wird den Clinch suchen, vor allem mit so einer guten Strikerin wie Holly Holm.
Ja, ringt gut, starkes BJJ. Ist auch tough im Stand, steht auch in der Pocket und bleibt da stehen. Ist eine sehr unangenehme Gegnerin. Fragezeichen ist auch bei Holly. Sie war jetzt ein paar Mal verletzt. Und musste auch tatsächlich das Sparring und das intensive Training komplett pausieren teilweise. Aber wenn es normal läuft, sage ich, ihre Erfahrung, vor allem im Stand und ihr Boxen und wie sie Kicks versteckt hinter Schlägen, das macht hier einen Unterschied, wenn es normal läuft, glaube ich. Also wenn ich wetten müsste, würde ich hier auf Holly Holm setzen, aber Caitlin Vieira ist eine bissige Kämpferin, wie du sagst.
Ich glaube halt, die muss durchgehend bissig sein. Also die muss auch diesen Amanda Hibas Gameplan gegen Caitlin Chukagin an den Tag setzen und da hinterher rennen und Holly Holm auf keinen Fall die Kickboxerin sein lassen. Bin halt gespannt, wie lange die das macht, wenn da wirklich auch mal irgendwie so ein Sidekick am Kinn landet. Vielleicht die Nase zerdeppert, etc. Alles denkbar. Ich bin da nicht so entschlossen bei Holly Holm, aber meine leichte Tendenz geht auch zu ihr. Ich würde sie auf jeden Fall wünschen. Ich habe auch echt beim besten Willen nichts gegen die Frau.
Sehr interessanter Kampf.
Ich glaube trotzdem viel mehr Spaß machen. Sorry, du hast und gesagt.
Ich wollte überleiten und du hattest denselben Gedanken. Ich sage, unser Kampf des Abends, unser Kampf mit dem größten Fight of the Night Potenzial und dieser Kampf, wo MMA-Fans irgendwie so der Sapper aus dem Mund rinnt und der gibt mir mehr, ich will mehr davon. Das ist wirklich Santiago Ponce Nibio gegen Michelle Pereira. Nix gegen dich, Holly Holm, nix gegen dich, Caitlin Vieira, ihr seid klasse, aber das wird halt ein Banger. Also das ist potenziell Fight of the Night. Allein schon mal körperlich. Ey, die zwei Schwatten, stell dir mal nebeneinander. Für das Weltergewicht riesig. Körperlich stark, schlagen hart, kicken hart, beide gute Grappler, beide sind richtige Gipsköpfe, haben ein hartes Kinn. Ich sage aber trotzdem, das Momentum Die Gunst der Stunde ist auf der Seite von Michel Pereira.
Natürlich.
Ponzinibbio ist lange dabei, viele Verletzungen, wurde immer gebremst, wenn er in Schwung war, wenn er mal ein, zwei Siege gegen große Namen hatte, wurde er immer wieder gebremst.
So gefürchtet phasenweise.
Und hat eigentlich auch schon diesen Plan B, diesen Ausstiegsplan, so am UFC-Kommentatorenpool zu sitzen, am spanischsprachigen. Da hat er sich wirklich etabliert und da bekommt er nur beste Kritiken. Deswegen, Gefühl sagt hier Michel Pereira, wenn ich mich für einen entscheiden muss. Aber es ist echt nichts gegen Pons. Das ist echt so ein harter Knochen, ey.
Ja, also ich fand halt, André Fialho hat schon auch gegen Michel Pereira gezeigt, wie man ihn besiegen kann. Der hatte große Probleme mit diesem ganz stumpfen, linearen Druck und diesem durchgehend Jabs ins Gesicht drücken, hohe Frequenz, Jabs auspacken und dem einfach stumpf hinterherlaufen. Hat gereicht, um den echt in Bedrängnis zu bringen. Ich glaube halt irgendwie, auch wenn ich Ponzinibbio eigentlich für einen intelligenten Menschen halte, dass er halt ein zu verbissener Kämpfer ist. Ich glaube, der wird den auch irgendwie mit harten Schwingern ausnocken wollen. Ich glaube, ich sehe den irgendwie nicht so 5 Minuten nur gerade Attacken, wohl wissen, dass die halt ein bisschen weniger wehtun als so ein richtiges Fund. Das sehe ich den irgendwie nicht machen.
Michel Pereira hat für mich 2 Vorteile. Er ist erst 28 und das ist komplett verrückt, weil der Typ hat 40 Profikämpfe gemacht. Das ist eine ganz gefährliche Mischung. So viel schon gesehen und so viel schon verkackt. Das muss man ja auch sagen. Er hat in der UFC Kämpfe verkackt, wo man sagt, Junge, das ist jetzt der 6. Salto. Bist du dir sicher, dass du noch einen machen solltest? Du kämpfst jetzt dann.
Voll müde.
Pumpt hart und bestimmt die erste Runde übelst krass und dann lässt halt das Cardio nach. Ist ja klar, wenn du 6, 7 Backflips machst und hier ein Rad und da Breakdance und voll abgehst zu deiner Mucke. Aber das ist er nicht mehr. Der ist nicht mehr an dem Punkt. Der weiß jetzt, was er verkackt hat und wie viel er schon verkackt hat. Der Typ hat ja übles Potenzial. Wie gesagt, 40 Profikämpfer, ist noch relativ jung, hat diesen Wahnsinnskörper, hat das BJJ, hat das Capoeira, kann sich super bewegen. Und er hat gecheckt in seinen letzten Kämpfen, es ist besser, wenn ich ein bisschen lang bleibe. Vielleicht tut es ein Salto, den mache ich dann auf der Waage am Tag vorher. Aber wenn ich ein bisschen lang bleibe und einfach ein bisschen klüger kämpfe, dann habe ich hier eine große Zukunft, weil die Leute wollen mich sehen. Die sehen mein Highlight-Reel mit den Capoeira-Kicks und den Rückwärtssalto. Die. Und natürlich sind die geil drauf, wenn ich kämpfe, aber jetzt ist der Groschen ein bisschen gefallen. Der kommt jetzt in dieses beste Kämpferalter. Und ich sage das, für mich habe ich das in der Gewichtsklasse so zwischen 27 und 32 angesetzt. Ein paar physische Freaks wie Usman gibt es, die sind auch mit 35 oder Covington, die halt übelst konditioniert sind. Die sind auch darüber hinaus noch richtig stark. Aber ich sage, er ist jetzt in dieser Phase, wo er erst richtig gut wird und wo er checkt, was habe ich vermasselt? Was habe ich alles verkackt? Das darf ich nie mehr so machen.
Es wird er nie ganz aufgeben. Also ich erzähle immer wieder, wenn der Thema ist, dass der klar im Interview gefragt wird, du kannst dich jetzt entscheiden, du wirst das beste Welterweight aller Zeiten oder der größte Entertainer aller Zeiten. Und er überlegt keine Sekunde und sagt Entertainer, ganz sicher. er hat halt auch seine Prioritäten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er das Dosieren so ein bisschen deutlich, nicht ein bisschen, dass er das Dosieren deutlich intelligenter macht, aber er sagt ganz klar, da dieses Fläschchen, aus diesem Fläschchen Highlight Reel, werde ich immer ein bisschen in meinen Stil kippen.
Safe, aber mach keinen Rückwärtssalto auf den Gegner und doch, davor schon hart breakdancen und so. Das bitte ein bisschen dosiert. Es reicht ein Salto.
Ja, ein bisschen. Ein paar Milliliter weniger.
Und verstehe mich nicht falsch, ich will ihm das nicht ausreden, ich finde es ja auch witzig. Ich stelle es mir furchtbar vor, in so eine dritte Runde zu gehen, wenn du so gefuhrwerkt hast und wie ein Berserker da rumgewerkt hast. Aber das ist Santiago Ponzinibbio, das ist ein Top-15-Einzug für dich. Das ist ein Ranking für dich, wenn du den besiegst. Damit darfst du nicht leichtfertig umgehen als Michel Pereira. Es ist natürlich eine Chance vorhanden, dass er es tut. Potenziell sage ich ihm nur, er ist 7, 8 Jahre jünger und bei Ponzinibbio haben sich die Verletzungen schon so angehäuft, der wurde so oft außer Tritt gebracht, der hat sich im letzten Kampf auch nicht so rund bewegt, wie ich es mir erwartet hätte. Das Momentum, so dieser Schwungfaktor, der ist für mich auf der Seite von Pereira, aber Ponz ist ein übelst tougher Typ, wie du sagst, ist einer, der eher stirbt, als dass er sich hinlegt und hat auch schon tiefe Gewässer gesehen in der UFC, nicht zu Unrecht in der Top 15 immer noch verankert. Es ist für mich potenziell Fight of the Night. Ja. Michel Pereira sehe ich halt leicht vorne, wenn ich sage, ich muss jetzt einen Fuffi laufen lassen, dann setze ich auf Pereira.
Steht bei mir auch so in der Prediction drin. Ja, ich sehe Pereira auch gerne. Hast du dir mal angehört, was der alles vor der UFC alles an Jobs gemacht hat? Das ist so krass, was für eine Liste der hat. Der hat Eis verkauft, hat Lebensmittelkonserven verkauft, war Maurergehilfe, war Schmied, war Karatelehrer, war Zumba-Lehrer, war Tanzlehrer in Japan und war Barmann. Der hat einfach so alles schon gemacht und ist halt trotzdem so jung und hat 40 Profikämpfe. Das ist komplett
Ja, ich
krank.
glaube, die Mädels wollen den schon an der Bar tanzen sehen,
Safe.
den Michel Pereira. Wenn das eine Rückwärtssalti macht,
Safe.
zeigt,
Der hat
also.
auf jeden Fall, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich weiß, seine Frau ist wunderschön und der hat ein erfolgreiches Leben, 100%. Aber ich glaube, der kann auch, der kann dir auch an der Bar dann auch ein paar Storys über sein Leben erzählen. Du denkst dir, krass, hast du alles schon erlebt, crazy. Wie alt bist denn du? Und der sagt 28 und du glaubst ihm
Ja.
nicht, weil er halt schon so viele Storys ausgepackt hat. Entweder lügt er oder ist älter, als er sagt.
Ja.
Ja,
Main
krasser
Event
Typ.
Predictions nicht leicht bei dieser Fight Night, muss ich tatsächlich sagen. Das sind interessante Kämpfe. Wesentlich klarer wird es dann hier bei Parker Porter gegen Jailton Junior. Und ich habe den ein bisschen gestalkt auf YouTube und habe mir ein bisschen was angesehen von Jailton
Der hat
Junior.
gruselig ausgegangen.
Athletischer Kerl.
Ja,
10 Siege in Folge. Guter Grappler, großer, langer Striker. Kämpft im Schwergewicht, hat viel im Halbschwergewicht gekämpft. Also kann dann auch immer so ein Faktor sein, Gewichtszunahme und so, da gehen manche schlampig mit um. Also das haben wir bei OSP gesehen, das haben wir bei vielen anderen gesehen, dass die dann einfach drauffuttern und sagen, okay, Gewicht machen ist dieses Mal egal. Aber wenn es normal läuft, ist Parker Porter hier der krasse Außenseiter.
ich
Also,
will auch einfach, dass der verliert. Also, ich bin selbst nicht so. Was?
what? Wie kommt's?
Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich will irgendwie, dass in so einem Sport dann auch der belohnt wird, der einfach ganz klar, du guckst die einfach nur an und weißt, wer härter arbeitet. Ich will, dass der belohnt wird. Irgendwie, keine Ahnung. Also, ich bin selbst nicht so, nicht annähernd dieser Disziplin-Fanatiker wie du. Ich verbringe auch einen Sonntag auf der Couch und futter Pizza und bin glücklich so, wo du sagst, oh Gott, das bereue ich 3 Wochen lang, dann muss ich danach erstmal joggen gehen. Ich denke mir, ja, gut, war halt Sonntag.
Oh ja,
Aber
schon auch Pizza.
das wird so, keine Ahnung, es wird halt irgendwie in so vielen Lebenslagen irgendwie gepredigt. Das habe ich auch mal nach einem Usman-Masvidal-Kampf so gesagt, dass du halt mit harter Arbeit alles schaffen kannst. Und ich denke mir in voll vieler Hinsicht, das ist eine Lüge. So gute Grundvoraussetzungen bestimmen so viel im Leben, wenn es irgendwie um Berufschancen geht und wie wirst du gefördert und keine Ahnung, musst mal Glück haben, Leute kennen und irgendwo vorgestellt werden, wenn es ums Berufsleben geht. Und das bestimmt ja super viel, was Perspektive angeht. Und wir wissen alle, halt auch einen guten Job haben, bringt dir auch was in der Liebe und so. Aber im Sport will ich, dass der härter arbeitet, einfach Erfolg hat. Und in der Hinsicht, ich sehe halt einen Typen mit Sixpack und ich sehe einen Fettsack. Ich will, dass der mit Sixpack im Sport gewinnt. Keine Ahnung, Mann.
Ja, ich kann nicht sagen, ob wie hart Parker Porter arbeitet. Ich weiß, dass er halt ein harter Hund ist. Also
Ja, auf jeden Fall.
hat mich auch schon oft überrascht.
Auf jeden Fall.
Und ja, man weiß nie, man kennt nie die Vorgeschichte von Menschen. Man kann da immer.
Natürlich nicht, aber.
Aber ich verstehe einigermaßen, aus welcher Richtung du blinkst. Und ja, Jailton Junior sieht halt aus wie eine griechische Statue.
Ja,
Also.
und da steckt viel Arbeit drin. Und der wird auch nicht nur Kraftsport machen, sondern wissen, wie er sich im Oktagon bewegt.
Ja, was ich gesehen habe, es wird ein harter Tag im Büro für Parker Porter. Also besser Bleistifte anspitzen.
Ich wünsche dem Mann ja nichts Böses. Ich will nur dieses Gerechtigkeitsgefühl haben.
Ja, das überlasse ich den MMA-Göttern. Ich sage nur, also alles andere als eine klare Niederlage für Porter würde mich hier überraschen. Also wenn ich eine Sicherheitswette platzieren müsste auf dieser Karte, wäre es wahrscheinlich die. Beim nächsten Kampf bin ich mir schon wieder nicht so sicher. Chidin Djokani gegen Tusko Todorovic.
Schöner
Da ist,
Stil, der macht Spaß.
ja, Djokani ist für mich da der Favorit.
Kenne ich
Er
nicht.
ist der bessere Striker. Todorovic hat gutes Ground Pound, aber du musst gegen Djokani erstmal Top-Position bekommen. Der ist sehr schnell beschlagen im Stand. Kann aber genauso gut sein, dass Todorovic sich durchsetzt. Hat er ja ein paar Anpassungen gemacht und hat auch eine Entwicklungskurve gezeigt.
Und Todorovic, oder verwechsel ich den, der kommt doch auch ganz klar aus dem Taekwondo, Karate, so, der hat doch auch im Stil interessant, im
Ja.
Stand interessante Kicks und so drauf, steht
Ja.
so ganz seitlich.
Beschreibt sich selbst auch als Striker, aber ich sehe wirklich hier den Weg zum Sieg über nimm ihn runter, Ground and Pound. Also, keine Ahnung. Mein Gefühl, was ich gesehen habe bei den letzten Kämpfen, sagt ein Jukwani,
Okay.
hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht.
Ich habe sein Gesicht irgendwie doch, kommt ihm bekannt vor, aber ich kann es sportlich nicht zu ihm sagen, so ehrlich bin ich. Ich habe seinen Stil nicht im Kopf. Ich kenne auch den Gegner von Eric Anders nicht. Und zumindest jetzt nicht. Vielleicht läuft da ein, ich sehe ihn einmal bewegen. Ist ja oft wirklich bei Kämpfern so, du siehst einen Bewegungsmuster und sagst, ach so, ja, klar, doch, jetzt erinnere ich mich. Aber Eric Anders ist natürlich auch ein krasser Sportler irgendwie, ganz als eher umgreifend wirklich Sportler, hat ja eine NFL-Vergangenheit. Sehen wir ja hier und da mal in der UFC und das ist natürlich auch ein knochenharter Job, in dem wirklich auch, vor allem in die NFL, nur die allerkrassesten kommen.
Ich glaube, er hat an der Universität von Alabama gespielt und war da sehr gut. NFL weiß ich
Okay.
nicht, ehrlich gesagt. Aber war als Linebacker wirklich ein herausragender an der University of Alabama. Und da gab es von der UFC auch mal so einen Highlight-Clip, wo er da die Leute ummäht und wo du siehst, boah, explosiver Zeitgenosse. Also wenn der lossprintet und dir in die Seite läuft, da willst du ausweichen oder das weiße Fleckchen schwingen. Ist hier wohl der Außenseiter gegen Junjong Park, würde ich sagen, vom Gefühl her. Aber wenn ich eine Außenseiterwette platzieren müsste auf dieser Card, wäre es die. Ich würde hier auf Anders setzen. Also, wenn man sieht bei Eric Anders, wenn er mit Leuten Probleme hat und Niederlagen einfährt, dann ist es so ein Christoph Jotko, wo du sagst, er ist im Stand einfach so ein guter Kickboxer. Oder Lyoto Machida ist in der Bilanz, oder Khalil Roundtree Jr. ist einfach so ein krasser Muay Thai-Kämpfer, da ist der viel besser als Eric Anders. Also, wenn er irgendwie ein Problem bekommt, dann ist es immer so ein Spezialist. Er holt dann Siege gegen Darren Stewart oder Gerald Merchart oder keine Ahnung. Da sind auch Namen dabei, die man kennt. Brandon Allen hat er außerhalb der UFC mal
Das ist krass.
besiegt. Ja, gut gealtert, der Sieg auf jeden Fall, ist ein paar Jahre alt, aber es sind immer so diese Spezialisten, die ihm Probleme bereiten in einer Facette des MMA. Mit seiner Athletik, und er ist eigentlich ein ganz guter Allrounder, bekommt Eric Anders viele Probleme beseitigt. Also ich würde, wenn ich eine Außenseiterwette machen müsste, auf der Card hier auf ihn setzen und nicht auf den wahrscheinlich Favoriten Junjong Park. Ich habe jetzt die Wettquoten nicht gecheckt, aber allein vom Gefühl her müsste man sagen, ist Junjong Park wahrscheinlich knapp vorne bei den Wettanbietern.
Auf der UFC-Seite Eric Anders mit 160 und Junjong Park mit minus 205.
Ja, das wäre so mein Gefühl gewesen. Trifft's
Ist ja
ganz
nicht
gut.
so eindeutig, passt doch.
Ja, aber der leichte Favorit.
Ja, gut, was soll man noch zu der Karte sagen? Also ich hätte jetzt auch nicht mal gedacht, dass wir so lange darauf eingehen. Wir sind auf Jonathan Martinez auf den Vorkämpfen. Guter Kämpfer an sich, über den habe ich mal eine Story erzählt, die habe ich sogar jemand Falschem angehangen, ganz schlimm. Brandon Royval habe ich mit ihm verwechselt. Ich finde, die sehen sich ziemlich ähnlich. So irgendwie ähnlicher Teint, ähnliche Frisur. Ich habe die komplett verwechselt. Ich habe über Brandon Allen erzählt, dass der wiederum, und das ist falsch, Jonathan Martinez gehört die Story, dass der irgendwie als Kind irgendwie so super krass auf Schlägereien aus war und irgendwie Kinder weggemobbt hat und sich mit denen irgendwie die gezwungen hat, sich mit dem zu hauen und so. Der scheint auf jeden Fall von klein auf Gewaltfantasien zu haben, hat auf jeden Fall den richtigen Job gesucht, um sie auszuleben. Sympathie mit der Story hat er bei mir zumindest nicht gesammelt, aber guter Kämpfer ist er, muss man sagen. Jonathan Martinez, schönes Striking, auch ein harter Hund. Gegen Vince Morales auch Favorit.
Wir haben übrigens beide recht. Eric Anders hatte einen Vertrag bei den Cleveland Browns, war aber nur in der Offseason bzw. Practice Squad und
Okay.
hat dann nie in der NFL tatsächlich gespielt, aber er hat bei den Cleveland Browns einen Vertrag unterzeichnet, dann auch nochmal bei den Calgary Stampeders, ein bisschen weiter nördlich in der kanadischen Liga, hat es aber dann nie aufs Feld geschafft. Und hat sich dann für den Kampfsport entschieden, weil er der Meinung war, er hätte da ganz gute Anlagen. Wo ich sage, ja, die Entscheidung kann man nachvollziehen.
Ja, letzter für mich ein nennenswerter Name auf der Karte ist vielleicht noch Chase Hooper. Den kennen viele Leute. Sehr, sehr jung in die UFC gekommen. Interessantes Grappling. Groß und lang fürs Federgewicht. Ein sympathischer Junge auch. Kennst du die Szenen, wie er mit. Also bei Twitter ist ja so der. So ein bisschen der Scherz, dass er irgendwie mal von irgendwelchen Leuten als Ben Askrens Sohn irgendwie abgestempelt wurde, wegen den Locken halt. Du bist Ben Askrens
Funky
Sohn.
Family.
Genau, Teil der Funky Family. Ben Askren. Verteidigt ihn hier und da auch mal. Und ich glaube, er hatte ihn tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm. Ist mal Chase Hooper ist mal auf irgendeinem Media Day zu Masvidal gegangen mit Video, hat gesagt, why did you do my daddy so dirty? Und Masvidal ist so, was meinst du? Er sagt, ja, Ben Askren. Und der, peilt, glaube ich, nicht, dass Chase Hooper auch Kämpfer ist. Fragt ihn, sagst du ja, keine Ahnung, das war halt mein Job. Ist das wirklich dein Vater? Und Chase Hooper lacht sich halt kaputt und sagt, nein, komm klar. Und du merkst so richtig, er hat so Erleichterung, war so richtig angespannt, okay, awkward, was soll ich hier sagen? Hab den halt gehasst so. Und ist dann sehr erleichtert, als rauskommt, dass Chase Hooper sich nur einen Scherz erlaubt. Keine Ahnung. War mir sehr sympathisch, aber generell, ich in allen Momenten Chase Hooper, glaube ich, ein feiner Junge. Ist natürlich auch ein Understatement, den Junge zu nennen, aber
ja. Ja, gut, ich meine, der ist deutlich jünger als du. Das kann man schon sagen.
Ja, einer der Sprösslinge in der UFC. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er sich durchsetzt.
Ja, ist immer schwierig, muss ich sagen. Hier ein sinnvolles Matchup auf jeden Fall für ihn. Man merkt schon, dass er im Stand-Up noch deutlich Nachholbedarf hat. Sein Grappling ist richtig, richtig gut. Man muss den schon auch ein bisschen schützen als Camp und als UFC, der ist 22. Vielleicht nicht gegen die Top 15 Striker jetzt gleich irgendwann mal in den Haifisch-Pool werfen, sondern ja, weiter mit den anderen Fischen ein bisschen schwimmen lassen. Der ist 22, also der hat Zeit. Der hat wirklich, wirklich Zeit, sich zu entwickeln. Und was natürlich immer interessant ist, in dem Alter, du weißt nicht, welche Version du siehst Samstagnacht von dem. Da kann irgendwie 6 Monate lang so viel passiert sein. Toll. Menschen in dem Alter sind so lernfähig, haben andere regenerative Fähigkeiten, können viel öfter trainieren, weil sie noch so jung sind. Deswegen wird es interessant zu sehen sein, welche Version seiner selbst er da ins Oktagon zaubert. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Vor kurzem geheiratet, mit 22 auch. Der scheint zielstrebig im Leben zu sein. Vielleicht ist er im Training ja gleichermaßen zielstrebig.
Ja, du, ich war ein kompletter Doldi mit 22. Anfang 20 war ich einfach der komplette Idiot. Also die einzige gute Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe auch mit 22 meine Frau kennengelernt. Der bin jetzt fast 20 Jahre zusammen, folglich. Das war wirklich die einzige gute Entscheidung, die ich mit 22 getroffen habe.
Ich habe keine wirklich nennenswerte. Folglich, du hast was gut 1 gemacht. 0. Und Jay Super hat es noch viel besser gemacht als wir. Der musste nicht mal 22 werden, um seine Frau kennenzulernen. Der hat die da zu dem Zeitpunkt schon fest an sich gebunden. Alles freut gut. Mich auf jeden Fall für den. Ja, gut. Sonst passiert am Wochenende nicht viel. Floyd Mayweather gibt noch einen Exhibition-Boxkampf. Der boxt nochmal tatsächlich. Hat mir aufgeschrieben gegen
wen. Ich habe kurz eingeschlafen, als du Floyd Mayweather gesagt hast.
Hat ja, aufgeschrieben gegen wen, aber das ist in meinem Handy begraben. Ach, so sure. Relevant ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht gibt es ja Hardcore-Fans, die den auch dann wirklich nochmal sehen wollen. Exhibition-Boxkampf auch nochmal von dem, neben der UFC. Aber die Fight Night wird auf jeden Fall das sein, worauf unsere Augen ganz klar gerichtet sind. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt irgendwie über eine Fight Night, klar, das war jetzt kein ausgiebiges Preview, 20 Minuten oder so gesprochen. Ich weiß genau, es wird so viel passieren, dass wir da auf jeden Fall mehr Gesprächsstoff im Nachhinein haben.
100% und ja, 20 Minuten, du sagst 20 Minuten, aber durchschnittliche YouTube-Videos gehen 3 oder 5 Minuten, wahrscheinlich kürzer, wahrscheinlich bin ich viel zu alt, um das einschätzen zu können, aber 20 Minuten sind eh relativ lang. Wir werden auch nochmal reanalysieren, wenn dann die Ereignisse geschehen sind. Ich habe nochmal meinen Plug hier loszuwerden. Bestellt euch Supplements im YPSI-Shop, ypsi-shop.com, zum Beispiel den Amino-Elektrolyt-Komplex Traubeminze-Geschmack. Mit dem Promocode Hackman gibt es 10% Rabatt und in der Episodenbeschreibung, da findet ihr nicht nur den Amino-Elektrolyt-Komplex, da findet ihr auch unseren Amazon-Link zu ja, einigen Goodies. Es wurde ja ein deutschsprachiges Buch gefordert, wenigstens mal ein deutsch übersetztes. Wir haben uns diese Woche für das Produkt Siege oder Lerne entschieden von John Kavanagh, das Buch. Wer interessiert ist, geht auf unseren Link, kauft euch das Ding über den Link, dann fallen ein paar Pfennig in unsere Tasche. Kennen die Leute da draußen noch Pfennig oder sind die mit Cent aufgewachsen?
Teils, schätze ich. Danke vielleicht an der Stelle aber auch nochmal, bevor wir das Thema mit den Büchern abhaken, an alle Leute, die sich das Bisping-Buch über unseren Link bestellt haben. Viel Spaß damit. Wirklich sehr gutes Buch. Freut mich, dass das direkt auch angekommen ist.
Und es gibt wieder eine Sponsorenanfrage von Manscaped. Das kann ich auch schon sagen. Es war so, dass wir wohl um 2 Käufe das Ziel verfehlt haben für eine dauerhafte Premium-Partnerschaft. Aber es gibt ein neues Programm mit einem neuen Produkt. Ich werde noch nichts spoilern, aber vielleicht haben wir ja die Chance, ins Premium-Sponsorship-Programm von Manscaped zu kommen. Ich würde es extrem feiern, muss ich sagen. Liegt in eurer Hand. Wenn ihr so fleißig bestellt wie das Bisping-Buch, habe ich da überhaupt keine Sorge.
Ja, es sind ja auch letztendlich auch alles Produkte, wo man wirklich sagen kann, hey, ist doch eine gute Sache. Es haben ja Leute irgendwie auch in den Kommentaren. Also ich glaube, es wird einerseits die Leute sagen, die sagen, boah, jetzt wollt ihr mir irgendwie jeder zweiten Folge was verkaufen, ist doch auch doof. Aber wir suchen uns immer Sachen aus, bei denen man ja auch denkt, hey, also wir nehmen euch nicht einfach nur Kohle ab, sondern das werden Produkte, an denen wir mitverdienen, die wir aber auch irgendwo gutheißen können. Deswegen bin ich irgendwie mit allen unserer Sponsorversuche, sage ich mal, und unseren tatsächlichen Sponsorings sehr happy. Das sind echt gute Lösungen. Es gab ja auch Leute und es gibt etliche Kanäle, die sich wirklich Monat für Monat irgendwie einfach von Supportern ein bisschen Geld schicken lassen, was natürlich auch eine feine Sache ist. Wurde uns ganz, ganz früh irgendwie vorgeschlagen, hey, gibt es die Möglichkeit? Und zugegeben fühle ich mich damit nicht so wohl. Auch wenn es natürlich nett ist, dass Leute bereit dazu wären, einfach nur für die Videos irgendwie nochmal ein bisschen Geld dazulassen. Aber ich will Leuten einen Mehrwert geben, finde ich irgendwie richtig so. Und ich finde das wirklich bei all unseren Herangehensweisen gegeben. Dementsprechend bin ich sehr, sehr happy und ja, schätze wert, wenn Leute dann das Buch bestellen, aber auch einfach kann da gut schlafen, zu wissen, okay, die haben dann auch wirklich das Buch zu Hause so. Gleiches mit Manscaped-Produkten
Auf
und
der anderen
natürlich den.
Seite muss man sagen, sorry, dass ich jetzt unterbreche,
Ganz gut.
dass sogar so Top-Journalisten wie Luke Thomas diese ja,
Premium-Fragen.
Geldfunktion, genau, diese Geldfunktion nutzen. Also ich finde das
Aber
gar nicht so verwerflich, weil wenn ich mir
nein.
Luke Thomas sehe, der sitzt sich nach einer UFC Fight Night um 2 Uhr morgens hin und spricht 1,5 Stunden über alle Kämpfe und analysiert Techniken und
Voll,
Details.
voll.
Und dass jemand sagt, okay, das ist mir 5 € wert, finde ich jetzt gar nicht so schlimm,
Nein,
aber.
ich finde das auch nicht verwerflich. Also vor allem sagt Luke Thomas auch, ey, ich habe so eine Menge an Fragen. Wenn dir mir dann kommen, zahlen Euro, dann garantiere ich dir aber auch deine Fragen zu beantworten. Das ist ja irgendwie auch ein Service, den sich jemand mit so einer Reichweite quasi leisten kann. Nein, verwerflich finde ich es nicht, aber ich finde es irgendwie einfach eleganter, dass wir solche Lösungen gefunden haben, zu sagen, hey, ihr habt dann auch wirklich ein Produkt zu Hause von Leuten, die wir irgendwie unterstützen wollen und wir haben einen Mehrwert, ihr habt einen Mehrwert, irgendwie ist alles gut.
Für mich, also das, meine Perspektive, akzeptiere deine, aber meine Perspektive ist, ich will immer, dass es etwas ist, was ich verwende.
Voll.
Die Wolfgangs Produkte nehme ich seit 2020, März, habe ich zum ersten Mal bestellt und ich hab nie wieder woanders bestellt. Also es ist wirklich super, das Zeug. Ich könnte euch meinen Schrank zeigen, ich könnte euch meine Bestellhistorie bei Wolfgang zeigen. Also ich bestelle wirklich viel, weil ich davon überzeugt bin, dass Nahrungsergänzung, die ja nur Ergänzung ist, freilich keine vollständige Nahrung, wirkt und sinnvoll ist. Vor allem, wenn man viel Sport macht und Leistung bringen will im Beruf. Und das Buch steht jetzt seit unserer ersten Folge im Dezember im Regal.
Eben.
Also ich hatte bis dahin noch keine Zeit es zu lesen, weil ich so ein Typ bin. Ich bestelle 10 Bücher, weil ich die alle interessant finde und lese die dann so der Reihe nach. Aber alles, was da hinten steht, außer John Kavanaghs Buch, wo ich momentan dabei bin, habe ich tatsächlich selbst gelesen. Und da kann ich tatsächlich auch sagen, hey, wenn du das liest, das wird dich unterhalten. Das wird dich im Bereich MMA wenigstens schlauer machen. Du wirst jetzt kein Raketenwissenschaftler, aber Michael Bispings Buch wird dich inspirieren und die Lebensgeschichte von Ronda Rousey wird dir gefallen und Mark Hunts Lebensweg wird dich zum Schmunzeln bringen und manchmal wieder auch zum Weinen, mit Sicherheit aber zum Feiern. Und ja, ihr wisst, was ich meine.
Genau so ist das doch. Darauf wollte ich auch hinaus. Das ist doch wirklich eine super Lösung für alle Beteiligten. Folglich danke für jeglichen Support. Danke aber natürlich auch nur für die Leute. Fühlt euch auch nicht genötigt, wenn ihr sagt, ich lese das Buch niemals und keine Ahnung, ich mache nie Sport. Wir wollen euch ja auch nicht nötigen, aber es wurde auch klar aktiv gefragt, wie kann ich euch unterstützen? Den Weg habt ihr. Wir schätzen das Einschalten. Wir schätzen natürlich vor allem diesen Support. Hoffe, ihr wertschätzt folglich auch unseren Content. Sagt uns das gerne in einem Kommentar. Das pusht das Video, damit wir quasi als Community auch noch wachsen, ein paar mehr Leute erreichen und ja, alle glücklich werden.
Und alle, die das hier als Audio hören, müsst euch jetzt nicht schlecht fühlen oder so, aber ja, drückt wenigstens mal in der YouTube-Minute den Abonnieren-Button, ne? Vielleicht noch ein Like, einen Kommentar hinterlassen. Das ist schon Step 2. Step 1 wäre auf jeden Fall ein YouTube-Abo hier bei den Championship Rounds hinterlassen. Hat ja auch einer geschrieben, er weiß gar nicht, wie der YouTube-Kanal heißt. Der YouTube-Kanal heißt Championship Rounds. Und ja, das traue ich jedem zu, dass er das schreiben kann. Einfach eingeben bei YouTube, Abo dalassen. Das hilft uns enorm weiter. Ist für euch kein großer Schritt, für uns schon, denn wir brauchen diese 1000 Abos und das ist uns wichtig. Deswegen sitzen wir jede Woche ein paar Stunden hier. Und bevor du es sagst, sag ich es dieses Mal. Ich danke dir nämlich dieses Mal für deine Zeit. So, jetzt hast du es.
Gleichfalls. Mach's gut. Ciao.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.